Herzlich willkommen beim Bücher- und Sonntage-Podcast. Das sind zwei Dinge, die ohne jeden Zweifel zusammengehören. Ich bin Julia Zieschank, Autorin von Jugend- und Liebesromanen. Mehr über mich und meine Bücher sowie spannende Extras findest du auf meiner Website unter juliazieschank.de. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Ein herzliches Hallo an dich, dass du auch an diesem schönen Juni-Sonntag wieder eingeschalten hast. Und es ist ja auch nur noch ein halbes Jahr bis Weihnachten. Wer hätte es gedacht? Warum erzähle ich das? Denn heute geht es um Adventskalenderbücher und Rätselbücher. Und ich finde das Thema total spannend, weil ich liebe Escape Games. Also ich war auch schon in ein paar physischen Escape Games, also diese klassischen Räume, wo man reingeht mit einer Gruppe und es eben bucht. Aber auch schon, ich habe auch schon Exit Games gelöst. Die mag ich total gerne. Und ich hatte auch schon Escape Game Bücher zu Hause, wie es eben Stefanie Neb auch schreibt. Und die Escape Game Bücher, die sind natürlich für uns Büchermenschen ganz besonders toll, weil da werden die Rätsel in eine spannende Handlung mit eingeflochten. Also man bekommt quasi das Beste aus beiden Welten. Man bekommt einen tollen Plot, Charaktere, eine spannende Geschichte und darf gleichzeitig noch mit den Charakteren zusammen Rätsel lösen. Wie du wahrscheinlich hörst, bin ich sehr, sehr, sehr begeistert. Und ich versuche ja auch immer in meinem Podcast über den Tellerrand zu blicken und wirklich aufgeschlossen zu sein für vielfältige Themen und natürlich auch die unterschiedlichsten Persönlichkeiten. Und ich hoffe, mir gelingt das auch ganz gut, dass ich immer mal wieder auch etwas außergewöhnlichere Themen hiermit einbringe. Und ja, also ich finde es einfach so spannend, Neues dazu zu lernen und wie breit eigentlich diese Möglichkeiten sind und ja, was es eben für Themen gibt. Ich denke dann nur daran, dass ich ja auch schon mal eine Drehbuchautorin hier im Podcast hatte als Beispiel oder eben auch zu dem Thema Gedichte. Da hatte ich auch schon eine Lyrikerin im Podcast. Also wie du siehst, ich möchte wirklich ganz bewusst nicht nur hier Themen behandeln und ansprechen, mit denen ich mich auskenne oder die ich eben auch selber schreibe. Das wären ja dann hauptsächlich Romance- und Jugend-Fantasy-Bücher, sondern eben ganz bewusst auch Themenfelder anzusprechen und mir dafür die Gäste einzuladen, von denen ich kaum eine Ahnung und auch wenig Berührungspunkte habe. So eben auch mit Rätselbüchern. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass die liebe Stefanie Zeit und Lust hatte, in meinen Podcast zu kommen. Und wie gesagt, halbes Jahr bis Weihnachten. Die Uhr tickt mit dem Geschenke-Countdown. Wenn dir der Podcast gefällt, dann auch hier an dieser Stelle nochmal der kleine Hinweis, dass ich mich immer riesig über deine Unterstützung freue. Und das kannst du zum Beispiel tun, indem du via PayPal Me eine kleine Geldspende sendest, ein kleines Dankeschön sendest. Und den Link zu PayPal Me, den findest du in den Shownotes zur heutigen Episode. Oder du schaust einfach mal auf Patreon vorbei. Da gibt es auch sehr, sehr interessante Einblicke und spannende Hintergrundinfos in die Buchbranche und vor allen Dingen auch in mein persönliches Schreiben und meinen persönlichen Arbeitsalltag. Ich teile dort mit dir auch viele frustrierende Dinge über Verlagsabsagen und auch das Scheitern mit Literaturagenturen, was eben auch leider dazu gehört. Aber ich spreche da eben auch über meine Romanrecherchen, denn ich mache immer sehr, sehr spannende Recherchereisen oder spreche auch mit Menschen, die genau in den Berufen arbeiten, um die es eben in meinen Büchern gehen soll. In einem meiner aktuelleren Posts, da mache ich zum Beispiel auch mal einen Real Talk über Verlage. Da geht es um, ja, welche Rolle hohe Followerzahlen spielen und auch Vorurteile gegenüber Self-Publishern. Weil ich muss ehrlich sagen, ich habe immer davon gehört, dass die Verlagsbranche Self-Publishern skeptisch gegenübersteht und es da oft auch noch Vorurteile gibt. Dachte allerdings, dass das der Vergangenheit angehört, dass das vielleicht 2018 noch der Fall war, aber nicht heute noch. Musste aber leider selbst erfahren, dass es auch heute noch sehr aktuell ist, diese Vorurteile gegenüber Self-Publishern. Ja, und Genau, über solche Themen schreibe ich eben auf Patreon. Also falls dich das interessiert, dann schau auch sehr gerne mal über den Link in den Shownotes zur heutigen Folge auf Patreon vorbei. Ich würde sagen, das waren jetzt. Und damit wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Folge, in der uns Stefanie Neeb in die spannende Welt der Rätselbücher und Escape Games entführt. Hallo, liebe Steffi, herzlich willkommen bei Bücher und Sonntage.
Halleluja, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Ich habe auf deiner Website das schöne Zitat von dir gefunden: Schreiben ist wie Malen, nur mit Worten. Erzähl doch einfach mal, wie fing das bei dir alles an? Wie kamst du zum Schreiben? Wie wurdest du Autorin?
Also ich kann von mir nicht behaupten, dass das tatsächlich schon irgendwie mein Jugendtraum war, dass ich das schon immer werden wollte. Ich habe immer gern gelesen. Ich habe mich wahnsinnig gern weggeträumt, aber das Schreiben stand bei mir irgendwie nie so wirklich oder hatte ich nicht wirklich auf dem Schirm. Ich habe Deutsch LK gehabt, ich habe Germanistik studiert, also mit Büchern generell immer viel zu tun gehabt. Und dann war irgendwann mal eine Geschichte in meinem Kopf. Das hatte mit meiner Kindheit selber zu tun. Und ich hatte plötzlich Lust, daraus was zu machen. Und das habe ich dann auch tatsächlich versucht und eine Geschichte geschrieben. Und ja, habe sie dann Verlagen angeboten. Es war eine Kindergeschichte, vor allen Dingen auch Aas-Edition. Ich habe damals in München gewohnt und habe ganz nettes Feedback bekommen. Aber ja, das wurde natürlich nichts. Und hatte dann das Glück. Ich habe dann trotzdem weitergemacht und hatte dann beim Umzug das Glück, über den Kindergarten, also da eine Mama kennenzulernen, die Lektorin im Kinder- und Jugendbuchbereich, war und ist. Und der habe ich dann das alles mal gezeigt, was ich so bis dahin gemacht habe. Und die hatte einiges auszusetzen. Aber sie hat auch gemeint, ich sollte weitermachen. Das würde sich lohnen. Und das habe ich dann auch getan und hatte dann im nächsten Schritt tatsächlich eine Agentur gefunden mit einem Bilderbuchtext. Das ist ja dann so der erste Schritt, die erste Hürde, und dann war ich super glücklich. Aber auch mit dem Bilderbuchtext sind wir nicht groß weitergekommen. Und dann habe ich eine ganz neue Stimme ausprobiert, habe Jugendbuch geschrieben, und das war es dann. Das war mein Debüt 2018 im Fischer Verlag. Ja, und einmal angefangen, konnte ich damit nicht mehr aufhören.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. So ging es mir auch einmal damit angefangen. Ich glaube, es ist schwer, wieder aufzuhören. Ich finde es so spannend, weil ich bin auf dich aufmerksam geworden durch deine Escape Game Bücher, die ich nämlich auch schon im Buchhandel habe ausliegen sehen, gerade so auch in der Vorweihnachtszeit. Und ja, ich finde das total interessant. Also, wie kamst du denn überhaupt dazu, dein erstes Escape Room Buch zu schreiben?
Es gibt ja so zwei Wege, wie Bücher den Weg in den Verlag finden können. Und einmal ist es die Idee, die du selber hast, dass du sie konzipierst und schreibst oder dem Verlag zumindest skizzierst und er dann drauf anspringt, oder dass der Verlag eine Idee hat und für diese Idee passende Autoren oder Autorinnen finden muss. Und so war das bei meinem ersten Escape-Roman. Das war Das Geheimnis des Duke. Da habe ich eine E-Mail-Anfrage von meiner Agentin bekommen, die von Aas Edition angesprochen wurde, ob sie eine Autorin kennt, die vielleicht dazu Lust hätte. Und ich denke, sie kam auf mich, weil ich wahnsinnig gerne rätsel. Also ich bin mit meinem Mann super gerne in diesen Escape Rooms. Wir haben, ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahren, so ein Abreißkalender fürs Jahr, wo immer Rätsel pro Tag sind. Und als sie mir dann diese Mail schickte, war ich von dieser Idee, ein Escape Room Buch zu schreiben, total fasziniert. Was mich so ein bisschen irritiert hatte, war im ersten Moment dann der Nachsatz Richtung Bridgerton. Weil die Serie war damals total in, und ich habe sie nicht geschaut, nicht weil sie mich nicht interessiert hat. Ich hatte gerade eine Fantasy-Dilogie zu schreiben und hatte absolut keine Zeit. Und deswegen war ich da so ein bisschen blank, was das angeht. Aber ich habe das natürlich sofort nachgeholt, denn das hat mich schon gereizt. Ich hatte Respekt davor, das muss ich schon sagen. Ich habe immer mal gesagt, wenn wir so ein Spiel gemacht haben, eigentlich müsste ich das selber mal machen. Aber als dann die Anfrage kam, hatte ich Respekt davor, die Rätsel und die Geschichte. Aber ich wollte beides ausprobieren. Ich hätte auch die Chance gehabt, einfach nur die Geschichte zu schreiben. Aber ich wollte die Rätsel ganz, ganz eng verflechten. Und das kannst du dann am besten allein. Und ja, dann habe ich einen Call gehabt, vor allen Dingen mit Aas Edition, also der Verlag, zu dem ich damals mit meinem Kinderbuch wollte. Das war für mich irgendwie super schön. Und dann hatten wir einen Call und haben uns gleich extrem gut gefunden und dann habe ich das geschrieben.
Hast du ja schon gerade ein bisschen erklärt, was solche Escape-Game-Bücher sind. Also dass quasi es gibt eine Handlung und in diese Handlung sind Rätsel mit eingeflochten. Was ist denn so die Schwierigkeit an solchen Rätselbüchern? Oder ja, du hast ja auch schon gesagt, du rätselst selber total gerne, das reizt dich so daran, aber was sind denn so die Herausforderungen? Weil ich stelle es mir trotzdem total schwierig vor, mir eigene Rätsel auszudenken.
Also ich finde, das Schwierige an den Büchern ist, dass du, also eine Sache ist ja Grundvoraussetzung. Und ich nenne das jetzt einmal einfach Trope, so ein wiederkehrendes Motiv. Es braucht irgendeine Person im Hintergrund, die die Personen in dem Buch vor gewisse Aufgaben stellt, Rätsel stellt. Also das kann man so machen wie im klassischen Escape Room, dass man die Geschichte anfängt, dass man die Leute einsperrt und die müssen dann eben versuchen, über diese Rätsel den Ausgang zu finden. Denn es ist nicht so, dass ich nur dem Leser oder der Leserin diese Rätsel stelle, sondern die sind so in die Geschichte eingeflochten, dass sie quasi eigentlich den Figuren gestellt werden und wir aber mitmachen müssen, denn am Ende eines jeden Kapitels erwartet uns dieses Rätsel und das müssen wir lösen. Und erst mit der Lösung wissen wir, wo es in dem Buch weitergeht. Die Szenen sind ja durcheinander gewürfelt. Und das ist erstmal so die erste Herausforderung, sich zu überlegen, also eine Geschichte zu kreieren, in der es so eine Person gibt, die aus irgendeinem Grund die Leute vor diese Rätsel stellt. Und dann ist es erstmal so, finde ich, wie ein normales Buch, normal in Anführungsstrichen. Du brauchst eine Geschichte drumherum, du brauchst deine Hauptcharaktere, du, also ich überlege mir den Handlungsverlauf, unterteile ihn dann in bestimmte Szenen, denn Ars Edition hat immer so eine Vorgabe von meistens 24 Kapiteln. Und erst dabei überlege ich mir dann die Rätsel. Also im Vordergrund steht die Geschichte. Und wenn ich dann quasi mir die Szenen mir vorstelle, bin ich ja auch schon in unterschiedlichen Räumlichkeiten möglicherweise. Beim Geheimnis des Duke war es ein Schloss. Und wenn ich dann eine Szene habe, die in dem Klavierzimmer stattfindet, dann überlege ich schon parallel, welche Requisiten ich hier hätte für bestimmte Rätsel. Kann ich was mit dem Klavier machen, mit Noten, mit Komponistenporträts oder mit Gästen, die zuhören? Und wenn mir da schon eine Idee kommt, notiere ich die mir dann auch an die Seite. Und dann habe ich natürlich so ein gewisses Repertoire an Rätseln. Dadurch, dass ich sie selber mache, also selber mache in dem Sinne, dass ich sie löse, ne? Zum Beispiel so ein Kalender. Ich lese mich ganz viel rein. Ich lese natürlich auch andere Escape-Bücher, um immer wieder auf neue Ideen zu kommen. Also nicht, um da was quasi zu klauen und die Idee einfach zu übernehmen. Aber das ist ja so oft, finde ich, wenn man kreativ ist oder kreativ tätig ist, dass man eben, wenn man etwas sieht, auf was Eigenes kommt. Und ich habe hier eine gewisse Sammlung, da gucke ich dann rein, aber oft war es dann so, wenn ich in der Szene bin, dass ich dann relativ schnell ein passendes Rätsel für mich im Kopf hatte. Ich will natürlich nicht, also ich habe jetzt drei Escape-Bücher geschrieben. Natürlich gibt es da immer mal vom Format her Rätsel, die ähnlich sind. Ich bin ja bei den Escape-Büchern ziemlich beschränkt. Ars Edition, dazu kann ich vielleicht später auch noch was sagen, hat ja wunderbare Illustrationen in den Büchern und die wollen natürlich nicht, dass wir darin rumschneiden und kleben und knicken und falten. Du brauchst nur einen Stift dazu, also du darfst dort reinschreiben. Das heißt, ich bin etwas begrenzter in Rätseln als jetzt bei den Spielen, die man vielleicht zu Hause macht. Und so wiederholen sich dann bestimmte Muster mit Zahlen oder Buchstaben, Schaubildern. Aber ich möchte schon in einem Buch unterschiedliche Rätseltypen ansprechen. Und das ist auch mal ganz spannend dann an den Reaktionen, wie unterschiedlich schwierig bestimmte Rätsel bei den Lesern oder Leserinnen ankommen. Denn man hat ja meistens doch vielleicht so ein Favorite, was man ganz gut kann oder wo man ein bisschen länger für braucht. Aber, und das sage ich auch immer allen, es gibt auf der Internetseite von Ars Edition zu all ihren Escape-Büchern Tipps, die man sich auf jeden Fall nehmen kann. Denn ja, man will ja nicht, dass Leute straucheln, sondern dass sie ich sag mal, im Lesefluss auch bleiben.
Gibt es dann eine bestimmte Art von Rätseln, die du besonders gerne löst?
Ich bin tatsächlich so ein Sudoku, gerne Rätsler. In allen möglichen Schwierigkeitsgraden. Und da gibt es ja auch so ein paar Abweichungen. Ich bin immer so auf Autofahrten, habe ich immer ein Rätselheft. Nanogramme mag ich auch gerne. Und ja, höre Podcast oder Hörbuch. Und als Beifahrer rätsel ich dann auch gerne.
Ah, cool. Coole Idee, coole Beschäftigung. Du hast jetzt auch gerade schon gesagt, dass du quasi die Szenen immer zuerst schon weißt und dir dann das passende Rätsel zu der Szene überlegst, oder?
Ja, genau. Also in erster Linie spricht mich das als Autorin an. Deswegen ist es ja auch kein Spiel, sondern wirklich ein Roman. Es ist eine in sich abgeschlossene Geschichte, mit zusätzlich der Herausforderung des Rätselns.
Ist es dann schwierig für dich, dass du dir für jedes deiner Bücher immer wieder neue Rätsel ausdenkst und die sich eben nicht zu sehr wiederholen?
Ja. Vor allen Dingen muss ich mir dann die Alten auch nochmal in Erinnerung rufen, was habe ich da gemacht. Aber ich glaube, es ist mir bisher eine ganz gute Mischung gelungen. Und wenn ich mal ein ähnliches Format habe, versuche ich das natürlich dadurch, dass diese drei Bücher ganz unterschiedliches Setting haben, versuche ich sie da anzugleichen, ne? Beim Geheimnis des Dukes sind ganz andere Räumlichkeiten als beim Dracula oder beim Gatsby. Aber was eben schwierig ist, und das meinte ich vorhin mit den Illustrationen, die Bücher sind ja immer so aufgebaut, dass wenn man die Seite aufschlägt, hat man eine Doppelseite wunderbar illustriert. Und dann kann man die Seite, das heißt immer aufreißen, aufschneiden, man kann sie eigentlich im Grunde genommen sehr einfach auftrennen und dann folgt die Szene dazu. Und dadurch, dass ich so wenig Platz zum Erzählen habe, brauche ich auch immer die Illustration vorne. Das heißt, meine Rätsel sind oft in dieser Illustration mit eingeflochten. Und ich habe mir jetzt zwar ein gewisses Können in Anführungsstrichen mit PowerPoint und so weiter trainiert dafür, weil das, was in meinem Kopf ist, muss ich ja irgendwie der Grafikerin übermitteln. Aber die wären niemals abdruckreif, irgendwelche Pläne, die ich zeichne oder ja, bestimmte grafische Rätsel, das muss sie dann in schön umsetzen. Und das ist echt eine Herausforderung, weil bei diesen Illustrationen ist es zum Beispiel für mich ganz wichtig, dass in dem einen Farbtopf drei blaue Pinsel sind und er rechts vom roten steht, weil das vielleicht wichtig ist fürs Rätsel. Und das muss ich ihr genau sagen, denn sonst findet sie es einfach grafisch vielleicht schöner, das Ganze umzudrehen oder eben zwei Pinsel zu entfernen. Und da ist es wirklich so, dass wir zum Schluss, wenn alles steht, wir nochmal komplett durchs Buch gehen, auch meistens im Call und ich dann im Vorhinein nochmal alle Rätsel durchgerätselt habe, gerne auch Testrätsler damit einbeziehe, dass wir das ganz klar nochmal durchgehen. Denn ich selbst finde es als Rätslerin wirklich super frustrierend, wenn ich ein Spiel mache oder auch ein Buch lese und ich das Gefühl habe, ich bin schon auf dem richtigen Weg, aber hier stimmt was nicht. Und das versuchen wir natürlich zu vermeiden.
Also, das ist wirklich sehr interessant, was du da erzählst. Wäre mir auch gar nicht so bewusst gewesen, was da für viele Kleinigkeiten und Details mit reinspielen, auf die man achten muss. Also gerade mit den Illustrationen eben auch. Ja, eine meiner Fragen wäre jetzt nämlich auch gewesen, wie du sicher gehst, dass die Rätsel auch wirklich lösbar sind. Also du hast dann quasi Testrätsler.
Ja, also der erste ist mein Mann. Ich hatte meistens so als Plan, ich schreibe pro Tag, wenn es denn hinkommt, eine Szene und konzipiere ein Rätsel. Das klappt nicht immer, aber das ist immer so mein Anspruch. Und wenn ich das dann fertig habe und er abends kommt, dann gebe ich ihm das sofort und er muss das erstmal lösen, bevor es abrupt geht. Er ist sehr, sehr gut und er kennt natürlich die Fehler dann, also deckt was auf, an was ich nicht gedacht habe. Oder auch, wenn ich das Gefühl habe, er braucht zu lange. Dann denke ich mir, das ist dann zu schwer. Also dann gehen wir manchmal zusammen auch noch dran, es vielleicht etwas einfacher zu gestalten oder eine Kleinigkeit umzuändern, damit man ein bisschen schneller auf die Lösung kommt. Und dann haben wir im Verlag Leute, die wahnsinnig gerne rätseln, die drüber gehen. Und ich habe auch schon meine Familie eingebunden, bei denen ich weiß, die sind auch, ja, mögen das einfach gerne und haben Spaß dabei, wenn sie es zugeschickt bekommen im Vorfeld und gehen nochmal durch. Und das sind ganz wertvolle Rückmeldungen, weil Lösungswege sind immer unterschiedlich und wir wollen zum Beispiel auch vermeiden, dass ein Rätsel zwei mögliche Lösungen hat. Das führt ja dann in die Irre, wenn man hat meistens drei Antwortmöglichkeiten und wenn ich einen anderen Lösungsweg gar nicht beachtet habe und die Antwort steht da gar nicht als eine mögliche Alternative, ist es auch frustrierend.
Ah ja, stimmt. Ja, der Gedanke ist mir auch noch gar nicht gekommen, dass es ja natürlich auch mehrere Lösungswege geben könnte.
Das ist dann tatsächlich auch erst durch die Testrätsel aufgefallen, dass sie, ich weiß gar nicht mehr, was es war, ob das eine Zahlenreihe war, die tatsächlich von mir aus ganz klar logisch aufgebaut war. Und das, was dann als Feedback kam, war genauso logisch, nur hatte eine andere Zahl als Lösung.
Ja.
Und zum Glück war sie nicht als mögliche falsche eingegeben, weil dann es ist ja so, man hat drei Antwortmöglichkeiten und eine davon ist richtig und nur eine davon führt auch zum Ziel. Die anderen beiden, das sind meistens Suchbilder, dass man bestimmte Gegenstände im Buch auf den Bildern suchen muss, die existieren dann nicht. Genau. Aber das war mir neu, tatsächlich. Aber wichtig zu wissen.
Auf
Weil,
jeden
also wie
Fall.
gesagt, ich meine, das ist wirklich, ne, Leute knobeln und denken und wenn dann etwas nicht funktioniert, ja, ist das nicht das, was wir wollen.
War es für dich dann auch schon mal überraschend, dass du dachtest, so ein Rätsel ist total einfach und offensichtlich und dann hat sich herausgestellt, dass es das gar nicht war?
Ja, das war sogar gleich beim ersten Buch. Und das zweite Kapitel, also oder das Kapitel nach diesem für mich total einfachen Rätsel, begann dann auch noch mit dem Satz, ach, das war ja einfach. Und darüber hat sich eine Leserin so amüsiert, weil sie sagte, das stimmt nicht. Ich habe da lang, also wirklich so lange dran geknobelt. Es ist immer so, dass im Folgekapitel man der Person im Buch über die Schulter schauen kann und sieht, wie sie das Rätsel löst, damit, wenn man selber nicht auf die Idee gekommen ist und sich eine Alternativmöglichkeit sucht, dass man das dann aber im Nachhinein versteht. Und das war ihr dann auch sonnenklar. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du gerne rätselst. Man hat so Dinge, die liegen einem. Oder die liegen einem nicht. Ich glaube, das war ein Rätsel aus Schulzeiten, wo die Buchstaben in Strichen umgesetzt waren und lange Buchstaben waren halt welche, die über zwei, drei Reihen nach oben gingen und so. Also schwierig zu erklären, aber das, ich glaube, wenn man drauf guckt, hat man es oder man hat es eben nicht. Und das hatte ich nicht bedacht.
Ich finde auch, dass man so in die Rätsel so ein bisschen auch erstmal reinkommen muss, weil bei mir, ich kann mich noch erinnern, die ersten, die ich so gemacht habe, da bin ich, glaube ich, bei der Hälfte nicht draufgekommen, weil man oft wirklich sehr krass auch so um die Ecke denken muss oder so über den Tellerrand hinaus. Und das muss man auch erstmal so lernen, dass man noch so diese andere neue Perspektive eben bei Rätseln einnehmen kann.
Absolut, weil viele haben ähnliche Strukturen. Also wenn ich was mit Buchstaben sehe, dann frage ich so innerlich drei, vier, fünf Möglichkeiten ab, rückwärts, vorwärts im Alphabet durchzählen, na, die man sich mittlerweile so antrainiert hat. Und dann geht das relativ schnell. Und ich habe auch gemerkt im Verlag, dass sie bei meinem ersten alle so ein bisschen skeptisch waren, ob das zu schwer war, weil sie selber jetzt gar nicht so unbedingt aus dem Rätseln kamen. Aber bei den nächsten beiden war es gar kein Problem mehr. Also man kommt wirklich rein. Das darf man sich auch vielleicht von den ersten Kapiteln nicht abschrecken lassen. Oder sich wirklich Tipps holen. Man muss da nicht minutenlang, stundenlang an einer Sache rumrätseln. Das würde der Geschichte ja auch nicht gut tun.
Ja, das stimmt. Ich finde auch, das ist dann sehr in Ordnung, wenn man einfach sagt, man schaut sich jetzt mal die Lösung an oder liest sich die Tipps durch.
Absolut, es sind immer zwei. Von daher den ersten vielleicht einfach mal nehmen, um so ein bisschen, ich habe die, also die macht jeder Autor, jede Autorin selbst, habe ich immer den ersten Tipp gedacht, so als kleinen Hinschubser, sodass man vielleicht dann eben mit dieser kleinen Hilfe dann doch weiterkommt. Und dann eben der große Schubser.
Ganz genau. Du hast ja vorhin erzählt, dass bei dem Duke der Verlag auf dich zukam. Wie war das denn bei deinen anderen Rätselbüchern? Wurden dir da auch die Ideen quasi vom Verlag gepitcht oder hattest du da die Ideen?
Wir hatten überlegt, wie wir weiter vorgehen. Im Bereich Krimis hat Ars Edition ja schon ganz erfolgreich diejenigen, die das schreiben. Jetzt einzig im Thema Bridgerton zu bleiben, wäre dann vielleicht auch zu einseitig. Und dann kam so die Idee, man könnte so Richtung Klassiker gehen. Also Bridgerton als Jane Austen. Und als wir dann so gesammelt haben, welche Klassiker fallen uns denn ein? Ich glaube, das war auf der Messe. Bei einem Gespräch kam der Gatsby relativ schnell. Und ich bin totaler Robert Redford-Fan. Von daher kenne ich den alten Film. Ich kenne auch die Neuverfilmung und das Buch und fand die Idee gleich super spannend, mich in die 20er Jahre zu versetzen. Und das Buch spielt 3 Jahre nach Gatsbys Tod, diese ganze Geschichte nochmal aufzudröseln. Also hierbei fand ich es super reizvoll, weil ich dachte, wer sich das besorgt, ist vielleicht auch sehr in der Thematik drin. Und ich habe wirklich versucht, einige Personen tauchen auf, viele Requisiten aus der Zeit, um das wirklich möglichst realistisch anschließen zu lassen an, ja, an die Geschichte um den Original Jay Gatsby. Und Dracula war dann auch, also in diesem Gespräch mit dem Sammeln von Klassikern kam Dracula dann natürlich auch relativ schnell.
Gatsby war auch tatsächlich das Buch, was ich eben im Buchhandel von dir gesehen hatte und wie ich so auf dich aufmerksam wurde. Das hat mich nämlich auch gleich angesprochen wegen den 20er-Jahre-Vibes. Und ich hoffe, dass ich es vielleicht um Weihnachten rum mal mit meiner Mama zusammen dann durchrätseln kann, weil wir das immer irgendwie gemeinsam machen, die Geschichten lesen und rätseln.
Das wäre ja super spannend. Da musst du mir unbedingt erzählen, wie es dir mit den Rätseln ergangen ist.
Ja, mache ich super gerne. Dann berichte ich dir auch, ob wir sie leicht lösen konnten oder nicht.
Genau.
Ja, was ich gesehen habe, ist, dass du auch Adventskalenderbücher schreibst. Das ist ja auch noch mal was anderes. Erzähl mal ein bisschen, wie so ein Adventskalenderbuch aufgebaut ist und wie du dabei vorgehst, auch bei der Entwicklung von der Handlung.
Ja, also das war dann auch die Idee von Asedition, weil ich ja neben den Escape-Büchern im Romance-Bereich schreibe und im Jugendbuch, dass wir einen romantischen Adventskalender mal machen könnten, ganz ohne Rätsel. Und ich fand die Idee toll. Es ist so, dass es gibt ja Adventskalender in Form von Büchern, in denen 24 Kurzgeschichten sind. Und Asedition macht das anders. Es ist eine einzige Story, die einfach aufgeteilt wird in möglichst 24 Kapitel. Ich glaube, ich habe sie nicht eingehalten. Also es gab letztes Jahr den Winter Wonderlove, den Adventskalender, und dieses Jahr wird Snowflake Kisses geben. Auch da habe ich es nicht ganz geschafft. Es gibt ein paar Tage, ich glaube, das sind aber nicht viele, 3 oder 4, da darf man dann mal 2 Seiten öffnen. Ich fand das erste Überlegung, oh, auch entspannt, keine Rätsel. Die Herausforderung ist hier aber, dass ich eine Romance-Geschichte schreibe. Das heißt, ich brauche das Herzklopfen derer, die das lesen. Und da habe ich natürlich echt begrenzt Platz zum Schreiben. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich habe auch wenig Erzählzeit. Das heißt, dieses Buch wird ja dann ab dem 1. Dezember gelesen. Das heißt, das kann ich im Sommer anfangen. Also es soll in der Weihnachtszeit quasi anfangen und den Abschluss natürlich auch dann um ungefähr Weihnachten herum haben. Und da hatte ich mir überlegt, so zwei Charaktere, die sich bis dahin noch nie getroffen haben und sich dann innerhalb von 2, 3 Wochen unsterblich ineinander verlieben, machbar, möglich, aber vielleicht doch etwas unrealistisch, und habe dann eben darauf zurückgegriffen, dass bei beiden Büchern auf unterschiedliche Weise die Charaktere sich vorher im Leben schon mal begegnet sind. Und dann habe ich das im Grunde konzipiert wie jeden Romance-Roman, dass ich mir die Figuren genauer angeschaut habe. Klar, das Setting musste da sein, dass Winter Wonderlove spielt in der Nähe von Banff und Snowflake ist es in Boston an einer Eiskunstlaufakademie. Und dann eben überlegt habe, wie führe ich die Charaktere, ne, in den Handlungsverlauf, und habe den dann an unterteilt in die Szenen und hatte sehr, sehr viel Spaß beim Schreiben. Aber das zu komprimieren hat, das war jetzt bei den beiden Geschichten absolut die Herausforderung. Und da bin ich immer froh, dass ich ein gutes Lektorat habe, die dann auch den Stift ansetzen und gut kürzen können, dass die Essenz von dem, was ich erzählen will, auf jeden Fall drin bleibt.
Ich stelle mir das auch total schwierig vor, so eine Story auf exakt 24 Kapitel zu planen. Und wie du ja auch eben gerade schon gemeint hast, dass man dann wirklich sehr verdichten muss und die Story ja auch auf den Punkt schreiben muss.
Genau, also du musst das berücksichtigen, dass du jetzt nicht so irrsinnig viele Ortswechsel hast. Ich habe es auch nicht so aufgebaut, dass das quasi ein Tagebuch ist, dass also das am 1. Dezember auch bei den Figuren anfängt und dann eben pro Tag etwas passiert. Das geht gar nicht, weil manche Stories, manche Erlebnisse muss man einfach ausformulieren. Und dann musst du es ja auch schaffen. Du weißt, normalerweise, ich habe von einigen Rückmeldungen bekommen, dass sie es nicht immer ausgehalten haben, bis zum nächsten Tag zu warten. Ich finde das auch überhaupt nicht schlimm. Gerade in der Adventszeit hat man ja vielleicht an einem Tag mal mehr Zeit und am anderen weniger. Aber du musst damit auch rechnen, dass jemand ganz brav nur jeden Tag eine Seite öffnet und dann muss der Anschluss auch wieder gefunden werden. Und bei Winter Wonder Love habe ich mir noch die Schwierigkeit eingebaut, dass ich kleine Rückblenden drin hatte. Da ging es um Austauschjahr. Also eine Austauschstudentin fährt nach 4 Jahren zurück in ihre Familie und trifft dort auf den Gastbruder, in den sie damals furchtbar verknallt war, aber der ihr das Herz gebrochen hatte. Und da habe ich so ein paar Rückblenden eingebaut, damit man auch nochmal versteht, was da passiert ist. Und dieses Jahr habe ich tatsächlich auch einen Perspektivwechsel drin. Im New Adult ist es einfach schön. Ich lese es selber gerne, wenn man beide Perspektiven im Lesen einfach erfahren kann. Und das war dann auch nochmal eine Hürde, da zu gucken, wie teile ich mir die Zeit ein, wann mache ich den Szenenwechsel, wann mache ich den Perspektivwechsel. Also ich denke dann manchmal immer, es ist so schade, weil ich so gerne, die Story ist so gut, ich würde die gerne ausschreiben. Aber das ist dann eben die Herausforderung, hier das Gefühl trotzdem zu provozieren und sich kurz zu fassen und ganz genau zu überlegen, das ist die Szene und was ist hieraus wichtig? Wo fange ich an, dass ich jeden mitnehme und wo höre ich früh genug auf, damit trotzdem Spannung bleibt, ich aber auch wirklich alles Wichtige gesagt habe. Und da hilft es mir im Vorfeld natürlich, dass ich eine ungefähre Zeichenzahl habe pro Szene, die ich nie eingehalten habe, glaube ich. Aber wir kämpfen dann und zählen die Worte, bis wir es dann letztendlich haben. Und dann fallen ein paar Adjektive oder auch mal natürlich irgendwie ein netter Kommentar, den ich super gerne mag, hinten rüber. Aber das ist eben das Besondere an diesem Format.
Ja, ich sehe schon, also dafür beide Formate eigentlich für die Escape Game Bücher und auch für die Adventskalender Bücher muss man definitiv sehr gut planen und auch im Vorfeld plotten.
Ja, das auf jeden Fall, wobei ich das generell kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich weiß, dass andere das so aus dem Nichts heraus können. Ich bin generell jemand, der sehr exakt plottet. Und mir kommt zugute, glaube ich, dass mein Schreibstil jetzt nicht sehr ausschweifend ist. Also gerade im Jugendbuch ja auch, ich schreibe auch für Carlsen, ist die Schwierigkeit und die Herausforderung und das Schöne, finde ich auch, in möglichst wenig Worten ganz, ganz viel auszudrücken. Und das ist natürlich etwas, was mir dann in dieser Art zu schreiben, ob das jetzt Escape-Bücher sind oder auch die Adventskalender, kommt mir recht gelegen. Schwierig war es nur tatsächlich für mich bei Bridgerton, weil wenn jetzt in einem Jugendroman einfach jemand sagt, das finde ich scheiße, sagt sie ja, es erweckt in mir den Eindruck, dass die Situation nicht angemessen ist. Also da wird ja viel, viel mehr geredet und drumherum geredet und das dann wiederum zu komprimieren auf diese wenig Seiten, das war jetzt in den Adventskalendern ein bisschen einfacher.
Wann schreibst du denn dann immer deine Adventskalenderbücher? Wahrscheinlich im Sommer, antizyklisch, oder?
Also das ist ja sowieso, ich glaube, bei jedem, der schreibt, ein totales Kuddelmuddel. Jahreszeitenbezogen passt selten was. Und du steckst ja auch manchmal noch in drei, vier Projekten gleichzeitig. Das eine kommt aus dem Lektorat, das andere hat gerade die Veröffentlichung, dann hast du dein aktuelles Manuskript, dann hast du schon das nächste, was in Planung ist und du nochmal genauer beschreiben musst. Also das ist generell schwierig. Und dann die Jahreszeiten. Ich glaube, mit Snowflake hieß es, das Schreiben war okay, das ging Richtung Herbst. Aber ich habe es halt zurückbekommen und hatte dann den letzten Durchgang und saß jetzt hier, ich glaube, das war Anfang April oder so oder Ende April bei 25 Grad in der Sonne und hatte hochtürmende Schneeberge neben mir. Das muss man tatsächlich abschalten. Ich musste auch dann mal das Winterbuch, meistens fängst du an, Marketing zu machen im Sommer, ne? Wenn alle eigentlich gerade froh sind, dass es eventuell mal warm ist. Also das passt in den seltensten Fällen vom Außen und Innen zusammen.
So dann irgendwelche Rituale oder etwas, was du tust, um so in die richtige Stimmung eben zur passenden Jahreszeit zu kommen?
Ganz spannend, weil ich weiß auch zum Beispiel von vielen Kolleginnen, dass sie Musik hören. Mich stört das eher total. Wenn, kann ich nur instrumentale Musik hören, also eigentlich ohne Text, ohne Stimme. Ich glaube, das einzige Ritual ist mein Kaffee, den ich dabei trinke. und komplett abtauchen. Also dann schaffe ich das auch, um mich herum zu auszublenden, was jetzt gerade an Temperaturen draußen ist, oder den Sonnenschein trotzdem zu genießen, auch wenn ich gerade Schlittschuh laufe und eine Eisshow besuche.
Ja, bei mir ist es ganz ähnlich. Also Musik lenkt mich auch sehr ab, kann ich auch gar nicht beim Schreiben haben. Aber ich mag doch ganz gerne, mir manchmal ein paar Fotos noch anzuschauen, so auf Bildern, um dann so in die richtige Stimmung zu kommen.
Das stimmt, also das ist ja sowieso etwas, ne, das wir, schätze ich mal, alle gerne machen, uns Beispielorte im Internet raussuchen,
Genau.
die Umgebung sich anschauen. Das auf jeden Fall, das hilft, um auch wieder reinzukommen, ne, in das Setting und auch möglichst genau zu bleiben, wenn es den Ort gibt. Da bin ich auch super dankbar über jedes Bildmaterial, was mir hilft, mich dort zurechtzufinden und da einzufinden, ja.
Jetzt noch zum Schluss eine bisschen gemeine Frage. Gibt es etwas oder was macht dir einfach mehr Spaß? Romane oder Rätselbücher? Kannst du das so beantworten?
Oh, das ist schwierig. Also ich merkte schon bei den Rätselbüchern, dass es immer schön ist, und das kam dann ja auch nebenher. Ich glaube, Coming Home for Christmas war dann nach dem ersten Rätselbuch, das Gefühl, ich darf wieder ausschreiben. Also das hat mir super gefallen, dass ich nicht mehr innerlich zähle, nicht gucke, wie viele Worte habe ich schon geschrieben, sondern Platz hatte plötzlich. Dann reizt es mich aber zwischendurch wieder. Also ich finde beides toll. Ich könnte jetzt auch, also ich denke mal, als Autorin würdest du das nicht nur machen wollen. Das braucht das nebenher, denn das ist die Freiheit, die ich dann natürlich total genieße. Ja, also ich schreibe gerade an meiner New Adult Fantasy, New Adult Romance-Dilogie in Kopenhagen und darf da einfach etwas länger mal auch die Ortschaft beschreiben, den Coffeeshop, und darf die mal länger knistern lassen. Das ist schön.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wo finden dich denn interessierte HörerInnen im Internet und auf Social Media?
Also ich bin eigentlich überall unter meinem Namen Stefanie Neep zu finden, mit F. Sowohl bei Instagram, bei TikTok, versuche ich gerade zu starten, bei Facebook auch und auf meiner Website, genau. Aber wie gesagt, mit dem Namen bin ich überall sichtbar und gut zu finden.
Ja, ich packe die Links auf jeden Fall auch in die Shownotes zur heutigen Episode. Und dann habe ich noch
Ja, gerne.
als Abschluss die Frage an dich. Wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus?
Weil ich gerade tatsächlich extrem im Schreiben bin und den Schreibtisch so voll habe, würde ich sagen, ich fahre sehr, sehr gerne im Sommer nach Schweden. Und ich glaube, ein perfekter Sommer wäre jetzt dort in diesem Haus zu sein, am See, zu lesen, zwischendurch mit dem Sub rauszufahren und ja, einfach mal nichts zu machen, den Kopf auszuschalten. Das wäre jetzt gerade mein schönster Sonntag. Das könnte aber auch schon in der nächsten Woche wieder komplett aussehen.
Klingt auf jeden Fall sehr schön und sehr entspannend auf dem See mit dem Sub. Das würde ich auch gerne machen.
Ja, da sind wir sehr oft, und ich finde, das ist ein schöner Ort, den Kopf wirklich frei zu bekommen.
Ja, liebe Stefanie, ich danke dir, dass du uns in die Welt der Escape Books mitgenommen hast und uns ein paar Einblicke gegeben hast, wie das überhaupt so funktioniert, dass man sich eigene Rätsel ausdenkt. Ich fand es super, super spannend.
Ich danke dir, dass ich hier sein konnte und davon erzählen durfte.
Das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Wenn du jetzt auch richtig Lust bekommen hast auf Escape Game Books, dann schreib es mir doch in der Kommentarfunktion auf Spotify. Ich lese mir sämtliche Kommentare durch und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir allgemein unter den jeweiligen Folgen kommentierst, was dir besonders gefallen hat, was du aus der heutigen Folge mitnehmen konntest. Also ich freue mich immer sehr, von dir zu lesen. Außerdem schick doch super gerne die heutige Folge an einen lieben Menschen, den das Thema Rätselbücher auch interessieren könnte. Und zum Schluss noch, wie immer, die Bitte an dich, den Podcast in einem Podcast-Player deiner Wahl zu bewerten und natürlich auch auf Folgen zu klicken, damit du keine zukünftigen Episoden mehr verpasst. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal.